Als ich noch jünger war, so Teenageralter, da war die Formel 1 so ein beherrschendes Thema. Das war Volkssport. Ja. Michael Schumacher hatte seine Hochzeiten, hat eine Saison nach der anderen gewonnen, einen Weltmeistertitel nach dem anderen. Und Formel 1 war in aller Munde. Zurzeit habe ich gerade nicht mehr das Gefühl, ich denke, die Euphorie ist so, hat ein bisschen nachgelassen. Aber vor ein paar Wochen, da hat Mercedes mit einem technischen Kniff ein paar Schlagzeilen gemacht. Und zwar, ja, die Formel 1, das ist ein automobiler Rennsport. Und dieser Sport besteht eigentlich schon so lange es Autos gibt. Und damit es einfach spannend bleibt, gibt es immer wieder neue Regeln, ja, damit die Teams alle vergleichbar bleiben und damit nicht eins vorne wegzieht, gibt es immer neue Regeln. Sie werden aktualisiert, sie werden erweitert oder auch geändert. Und inzwischen gibt es da ein Regelwerk von fast 200 Seiten, ja, wo sportliche Regeln beschrieben werden, wie wenn man überholen darf, wie die Boxenstopps oder wie die Kommunikation im Team funktioniert. Es gibt auch technische Regeln, ja, wie groß das Auto sein darf, das Gewicht, die Größe, die Positionen von Flügeln. Und einer der Regeln legt zum Beispiel fest, wie die Lenkung und das Fahrwerk zu funktionieren hat. Und die Lenkung darf natürlich beweglich sein, denn ich möchte das Auto ja lenken können. Aber das Fahrwerk muss fix bleiben. Und Mercedes hat sich daran gehalten. Aber die Lenkung so konstruiert, dass ich neben rechts und links lenken, die Räder auch vorne etwas zur Mitte hineinlenken kann. Also die Räder schielen ein bisschen. Und diese Technik ermöglicht es, dass die Autos einen Ticken schneller durch die Kurven fahren können. Alle anderen Teams haben sich natürlich echauffiert und gesagt, naja, das darf man ja nicht, man darf das Fahrwerk ja nicht verändern. Und die Verantwortlichen haben das geprüft und haben gesagt, naja, Mercedes hat sich an alle Regeln gehalten. Das Fahrwerk ist fix, aber die Lenkung ist variabel und das ist auch in Ordnung so. Mercedes hat hier einfach eine Lücke der Regeln ausgenutzt. Ja, die Verantwortlichen haben die Lücke wieder geschlossen, indem sie das dann in die Regeln für das nächste Jahr reingeschrieben haben, dass diese Technik nicht erlaubt ist, ja. Ob diese Lücke nützt oder nicht, das weiß man nicht, das wird die Saison zeigen. Aber Mercedes war hier ganz klug unterwegs und hat eine kleine Lücke im Regelwerk ausgenutzt. Manchmal lesen wir die Bibel genauso. Was sagt sie ganz genau zu irgendwelchen Verboten? Was darf man noch? Was ist erlaubt? Was ist nicht mehr erlaubt? Und der eine, der sucht jedes Verbot und der andere jede Lücke und Freiheit. Und manchmal investieren wir so viel Zeit und Energie und Kraft daran in Diskussionen über die Bewertung der Bibel, was sie uns verbietet oder was sie uns erlaubt. Aber für was eigentlich? Und der Text heute unterstreicht eigentlich nochmals, dass es darum nicht geht. Keiner hat irgendwelche Vorteile gegenüber dem anderen, wenn er viele Gebote einhält oder Regeln befolgt oder sie besser kennt. Sei es aus kulturellen Gründen oder weil es Tradition der Väter war oder weil wir einfach fromm sein wollen. Schauen wir uns kurz den Text bisher an, Römer 14 und 15. Ein großes Thema im Römerbrief allgemein ist die Spannung in der Gemeinde zwischen Heiden und Juden. Und damit verbunden sind auch viele Themen. Ja, so haben die Juden denn überhaupt Vorteile gegenüber den Heiden? Oder müssen alle Heiden eigentlich zu Juden werden? Oder müssen alle jüdische Gesetze befolgen? Und Paulus schreibt am Anfang von Kapitel 14, dass es viele Fragen gibt, die wir allein mit unserem Gewissen beantworten können. Und demzufolge werden sie auch anders ausfallen, die Antworten. Und so kann es sein, dass der eine Fleisch isst und der andere eben nicht. Und so kann es eben sein, dass dem einen ein Wochentag heilig ist und dem anderen eben überhaupt nicht. Wir tragen allein vor Gott die Verantwortung. Paulus fordert uns auf, einander anzunehmen und nicht zu richten. Vielmehr keinen Anstoß zu bieten, keinen Reiz zu liefern, einander anzustoßen. In Römer 14, Vers 17 erinnert er uns auch daran, dass es um viel, viel mehr geht als um rein äußerliche Dinge. Ja, da steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und im Kapitel 15 appelliert er dann, dass doch die Starken auf die Schwachen Rücksicht nehmen sollen Und wenn zum Beispiel einer Fleisch isst und es dem anderen ein Anstoß ist, dann kann er doch darauf verzichten. Es kann aber auch sein, dass der Starke derjenige ist, der kein Fleisch isst. Und dann kommt er auch damit klar, wenn ein anderer Fleisch isst. Wir müssen uns selbst nicht so wichtig nehmen. Ne? Wir sollten eher den anderen sehen und auf ihn eingehen. Und damit wir das nicht aus den Augen verlieren, was wichtig ist, nämlich die Einheit zu haben und zu suchen, ne? Damit Gott gelobt wird. Und er schließt diesen Text: Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und im folgenden Abschnitt, in dem es heute geht, da wird der Sack so zugemacht. Ja. Und es wird nochmal auf das Wesentliche eingegangen, worum es eigentlich geht. Und es wird nochmal deutlich unterstrichen, was Paulus hier wichtig ist. Lasst uns Römer 15 ab Vers 8 lesen. Und ich werde ab der aus der Schlachter 2000 lesen, wie auch den Vers bisher. Römer 15 ab Vers 8. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Jesus wurde ein Diener der Beschneidung. Und mit der Beschneidung ist nicht dieses einzelne geistliche oder dieses einzige religiöse Ritual der Juden gemeint, sondern es ist gemeint, dass Jesus ein Diener des Gesetzes wurde, dieses Gesetz, das an den Bund mit Israel geknüpft ist. Ja. Er wurde ein Diener Israels. Er wurde ein Diener der Juden. Er war ja auch selber ein Jude. Und das sagt Jesus auch über sich selber. In Matthäus 15 lesen wir die Begebenheit mit der kananäischen Frau. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er wird von einer Frau angesprochen, die keine Israelitin ist. Und diese Frau, sie möchte von Jesus Hilfe. Ihre Tochter ist besessen, doch Jesus, er weist sie ab. Und zwar mit folgender Begründung, die wir in Matthäus 15, Vers 24 lesen: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jesus behauptet von sich selbst, dass er ein Diener Israels, der Juden der Beschneidung ist. Jesus hat zwar Erbarmen mit der Frau, als ihr Glaube offenbar wird, und er hilft ihr auch und er heilt ihre Tochter, aber erstmal macht er klar, was sein eigentlicher Auftrag ist. Aber warum? Warum ist er ein Diener der Beschneidung geworden? Um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Im Alten Testament finden wir hunderte Prophezeiungen über Jesus Christus. Und alle diese Prophezeiungen sind natürlich in einem Kontext entstanden, der getränkt ist aus der Sicht Israels, ja, der aus dieser jüdischen Sicht getränkt ist. Und weil Gott eben bis dahin, bis Christus, Geschichte mit Israel geschrieben hat, ist es ja auch klar, dass alle diese Prophezeiungen eben jüdische Gesetze berücksichtigen oder dass da diese vorzufinden sind. Und wenn Gott Recht behalten soll, dann muss eintreffen, was er vorhergesagt hat. Sonst wäre Gott ja ein Lügner oder einfach nur ein Schwätzer. Aber Gott ist wahrhaftig. Und es erfüllt sich alles bis ins kleinste Detail. Und Gott lässt sich hier nicht lumpen, damit die Verheißung an die Väter erfüllt wird. Ja, Jesus ist für die Juden gekommen. Ja, Jesus wurde ein Diener der Beschneidung. Aber hier hört es nicht auf, sondern das ist eher so diese Steilvorlage für das, was jetzt wirklich kommt. Und wir lesen in Vers 9, dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen. Jesus ist für die Juden gekommen, aber auch für die Heiden, weil Gott barmherzig ist. Gott ist nicht ungerecht. Er bevorzugt nicht einfach irgendeine bestimmte Gruppe und er vernichtet nicht einfach irgendein Volk, weil ihm gerade danach ist, auch wenn er das könnte und alles Recht der Welt dazu hätte, weil er Gott ist. Dennoch ist Gott barmherzig. Und er will alle Menschen retten. Und im Folgenden führt Paulus Argumente auf, warum Jesus für alle gekommen ist. Und es ist nicht einfach nur eine persönliche Euphorie von Paulus, ja, weil im Römerbrief geht es ja auch darum, dass er da schreibt er ja auch über die Missionsreise, die er nach Spanien plant. Und es ist nicht einfach eine Werbung für seine persönliche Idee, sondern Paulus zitiert hier das Alte Testament. Und wie kommt Paulus zu dieser Behauptung, dass Jesus für die Heiden gekommen sein soll? Lesen wir Vers 9 komplett. Dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Der Name des Herrn soll gepriesen werden unter den Heiden. Nicht nur unter seinem Volk, sondern unter allen, unter den Heiden. Und in Psalm 18, woraus Paulus hier zitiert, da singt David dem Herrn ein Lobgesang, weil er ihn aus der Hände der Feinde rettet. Und deshalb soll der Herr gepriesen werden und gelobt werden. Und Paulus nimmt dieses Bild, dieses Bild der Errettung und überträgt es auf die größte Errettung, die es in dieser Welt jemals gab. Nämlich, dass Jesus stellvertretend stirbt, wodurch deine und meine Schuld beglichen ist. Und Jesus macht den Weg frei zum Vater. Jesus macht den Weg frei zu einer Beziehung mit dem Gott, dem Allmächtigen, mit unserem himmlischen Vater. Und dafür soll Gott gepriesen werden von allen. Und diese Botschaft, das Evangelium, das soll allen verkündigt werden. Und in Vers 10 heißt es weiter, und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden mit seinem Volk. Die Heiden dürfen mit den Israeliten, die dürfen sich mit den Israeliten mitfreuen. Sie dürfen sich mitfreuen, was den Zugang zur Errettung betrifft. Es gibt da keinen Unterschied zwischen Heiden und Juden. Alle sind da vor Gott gleich. Und in Vers 11, und wiederum lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Die natürlichste Art, Gott zu begegnen, ist ihn zu loben und ihn zu preisen. Es ist Gott anzubeten. Und der Römerbrief spricht auch im ersten Kapitel darüber, dass wir alle Menschen etwas anbeten. Es sei, dass wir Gott anbeten, den Schöpfer selbst, oder wir beten irgendwas Geschaffenes an. Wir beten die Schöpfung an. Und die Bibel sagt, dass alle Menschen einmal Gott anbeten werden. Entweder hier zeitlebens oder wenn wir unserem Schöpfer gegenübertreten. Jedes Knie wird sich beugen. Lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Alle Heiden, alle Menschen dürfen Gott anbeten. Und in Vers 12, da manifestiert er diese Behauptung, dass Jesus für die Heiden gekommen ist. Und wir lesen, und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen, die Wurzel Isais, und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Die Wurzel Isais, damit ist ganz klar Jesus gemeint. Ja. Isai war der Vater von David, und das ist ganz klar zu verstehen, hier ist Jesus Christus gemeint. Vielleicht sind wir bei dem Wort herrschen nicht so positiv überrascht oder wir nehmen das nicht positiv wahr. Und wir fragen uns, soll das wirklich gut sein für die Heiden, wenn über sie geherrscht wird? Aber das ist genau der Unterschied, wenn Jesus herrscht. Da ist keine Unterdrückung, da ist keine Angst und da ist auch keine künstliche Machtdemonstration. Da, wo Jesus herrscht, da ist Frieden, weil Jesus selbst der Friedefürst ist. Da ist Freiheit, da ist Liebe. Und in Jesaja steht, woraus dieser Vers 12 zitiert wird, dass die Heidenvölker nach dieser Wurzel Isais fragen werden. Sie werden nach Jesus Christus fragen und sie werden Ausschau halten nach jemandem, der für sie einsteht. Und bei dem werden sie Ruhe finden, eine herrliche Ruhe. Jesus hält allen Menschen, Juden und Heiden, die Rettung bereit. Jeder, der glaubt, findet Vergebung. Jeder, der glaubt, findet ewiges Leben und darf Frieden mit Gott erfahren. Und hier wird das Alte Testament zitiert. Und es wird deutlich, dass Gott schon immer wollte und Gott will, dass alle Menschen, Juden und Nichtjuden, Israeliten und Heiden, dass ihnen das Evangelium verkündet wird. Gott sieht hier alle Menschen gleich an. Und er will von allen angebetet werden. Und Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich war Jesus ein Diener der Israeliten. Mit allem, was dazugehört. Er hat jedes Gebot gehalten, alle Gesetze. Aber deshalb geht es noch lange nicht darum. Es geht nicht um die Gebote und es geht auch nicht um die Gesetze. Es gab Gründe, warum Jesus so vollkommen darin war. Aber es geht nicht darum, was wir essen oder was wir nicht essen. Es geht nicht darum, welchen Tag wir für heilig empfinden und welchen nicht. Es geht nicht darum, was erlaubt ist und was nicht. Es geht nicht darum, was ist schon Sünde und was darf ich gerade noch. Es geht nicht darum, mit wem darf ich mich aufhalten und mit wem nicht. Wo darf ich hingehen und wohin nicht. Sondern es geht darum, dass allen Menschen Christus verkündigt wird. Es geht darum, dass Gott angebetet wird. Es geht darum, dass Menschen Rettung finden bei Jesus Christus. Es geht um das Evangelium. Und wenn wir den Römerbrief lesen, dann neigen wir vielleicht manchmal dazu, uns so etwas zurückzulehnen. Und vielleicht jetzt in dieser besonderen Situation auf den Sofas passiert das ganz, ganz automatisch. Ja, das ist sehr bequem. Und wir sehen diese Auseinandersetzung zwischen den Juden und Heiden aus einer gewissen Distanz. Und wir denken uns, naja, ihr Heiden und Juden, ihr in Rom, also ihr habt es da irgendwie nicht so drauf. Ne? So, ist ja klar, dass es nicht um Gebote geht. Ist ja klar, dass Christus gestorben ist für meine Schuld und dass ich allein aus Gnade lebe. Aber lasst uns mal diese bequeme Haltung etwas verlassen. Und lasst uns mal die Perspektive wechseln. Wir wollen diesen Text mal auf uns projizieren. Wie sieht es aus, wenn wir über Gemeinde sprechen? Und fangen wir vielleicht mal ganz einfach an, sprechen wir mal über andere Gemeinden. Kennen wir da die Strengen? Die strenge Gemeinde? Das sind die Heiligen. Ja, so. Das sieht man denen gleich an. Das sieht man ihnen gleich an der Kleidung an. Das sind ganz, ganz streng. Und die Lieder, die sie singen, ja, die sind sehr alt und die sind sehr, sehr ernst. Und Spaß haben die auch nicht. Wir haben vielleicht Freude im Herrn, aber Spaß gibt's da nicht. Und da gibt's vielleicht das andere Extrem, das sind die Launen. Vielleicht sind die auch schon abgefallen, man weiß es nicht so genau. Und das sieht man denen auch gleich an, meistens an den zerrissenen Jeans. Und die Lieder, die sie singen, die haben zwei Sätze das ganze Lied durch. Ist zwar einfach zu merken, aber hat's auch in sich. Und die lieben die Welt. Die gehen auf Konzerte, in Bars. Vielleicht sind sie eher schon kalt als lau. Und woran beurteilen wir das? An äußerlich Sichtbarem? An irgendwelche Einhaltung von Geboten? Aber darum geht es doch nicht, oder? Was kritisieren wir an unserer eigenen Gemeinde? Ist es der Musikstil? Ist es der Kleidungsstil? Ist es die Essensgepflogenheiten? Sind es die Essensgepflogenheiten? Ist es der Predigtstil? Machen wir es noch ein bisschen persönlicher. Wie sieht es aus, wenn wir übereinander sprechen? Sehen wir denn nicht manchmal den Spießer? Der nimmt alles sehr, sehr ernst. Und er kann nicht genug Gebote finden, damit das Gemeindeleben funktionieren kann. Kennen wir da den Lockeren? Ah, der macht immer so viel Witze. Und seine Haare, die sind auch ganz, ganz bunt. Kennen wir den Ungeistlichen? Der betet nicht vor dem Essen. Und beim Abendmahl, da betet er immer ganz kurz. Zack, sitzt er wieder. Ganz ungeistlich. Oder da ist der Geistliche. Oh, der hat immer eine Bibel dabei. Immer. Und jede neue Bibel, die er kauft, die ist größer als die davor. Wie denken wir übereinander? Wie reden wir übereinander oder miteinander? Wie viel diskutieren wir darüber, was falsch und was richtig ist, was biblisch und was fleischlich ist? Über genau diese Themen, von denen wir eigentlich wissen, dass es doch darauf nicht ankommt. Ich denke, es betrifft uns, es betrifft dich, es betrifft mich. Aber es geht doch nicht darum. Es geht nicht darum, wie wir unsere Gottesdienste gestalten. Es geht nicht darum, welche Lieder wir singen, ob der Chor singt oder eine Band singt. Es geht nicht darum, welche Musik wir hören oder spielen, ob sie modern oder klassisch ist, ob sie ruhig oder energisch ist, welche Lebensmittel wir genießen, ob es Fleisch ist oder ob wir uns vegetarisch ernähren, ob wir Alkohol trinken oder Cola, wie wir gekleidet sind, ob unsere Jeans Löcher haben oder ob die Bluse farblich passt. Darum geht es doch nicht. Es geht nicht darum, wie wir Weihnachten feiern, mit Geschenke oder ohne Geschenke, ob wir einen Tannenbaum haben oder nicht. Es geht nicht darum, wie pompös es geschmückt ist oder nicht. Es geht nicht darum, ob wir Steaks an Karfreitag grillen. Und es geht auch nicht darum, ob am Ostern der Osterhase die Eier versteckt. Aber über all das können wir so unzählig viele Diskussionen führen, tief und geistlich. Aber darum geht es einfach nicht. Sondern es geht darum, dass aller Welt das Evangelium verkündet wird. Und dazu müssen wir heute nicht mal weit reisen. Da reicht es oft bis zur nächsten Haustür. Und das meine ich gar nicht mit dem Finger zeigen, da muss ich mich selber sehr an der Nase packen. Es geht darum, dass jeder Mensch von Jesus hört, unabhängig von der Nationalität. Und auch da macht es uns Gott heute einfach. Er bringt sehr viele zu uns. Es geht darum, dass alle Menschen Gott anbeten. Und das fängt bei mir selber an. Es fängt in meinem Herzen an. Es geht darum, dass alle Menschen gerettet werden. Es geht um das Evangelium. Nachdem Paulus so den Sack zugebunden hat, so bringt er noch so ein nettes Grußkärtchen dran, ne? Eine Ermutigung. Und er hat es für Kapitel den Kopf gewaschen. Ja? Aber jetzt möchte er den Blick heben. Und wir lesen in Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie auch immer es zur Zeit in der Gemeinde aussieht. Oder wie auch immer es bei dir und bei mir persönlich aussieht. Und wie auch verrückt die Zeiten gerade auch sind. Und vielleicht denkt sich auch der eine oder andere, das ist jetzt alles ganz unwichtig. Ja, wir haben gerade ernsthafte Sorgen. So die Corona-Krise, die hat uns gerade voll im Griff. Ja, mag sein. Mag alles sein. Aber wir haben einen Gott, auf den wir unsere Hoffnung setzen können. Und er schenkt sie uns durch seine Gnade. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Wir dürfen diesen Frieden haben, weil er selbst der Friede ist. Und da, wo Jesus herrscht, da ist Frieden. Dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es geht um mehr, als wir sehen können. Es geht um mehr als Gebote und um Regeln. Es geht um das Evangelium. Und das hat die Kraft, uns diese Hoffnung zu geben. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, ich wünsche uns sehr, dass wir uns nicht verzetteln in irgendwelchen Geboten und Regeln. Was darf ich nicht? Sondern ich wünsche uns, dass der eine Supertheologe und der andere, der vielleicht den Prophet Malachi am Anfang der Bibel sucht, sie Gott gemeinsam dienen. Und dass sie Christus verkündigen. Und ich wünsche uns, dass der, der vielleicht bis zum Hals hinzugeknöpft ist, mit dem, der bunte Haare hat und zerrissene Jeans, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Und das wird Gott preisen. Jetzt stellen wir uns das mal vor, diese zwei Freaks, jeder auf seine Art. Aber sie kommen zusammen und beten Gott an. Das wird ein Zeugnis sein. Lobt den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker. Und in Psalm 117, woraus dieser Vers 11 hier zitiert wird, dann heißt es weiter, denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Es geht nicht um irgendwelche Regeln und Gebote und Gesetze, sondern es geht um das Evangelium. Das soll verkündet werden. Alle Menschen sollen Gott anbeten und alle Menschen sollen Rettung finden. Es geht um das Evangelium. Amen.